in Leipzig gelebt habe, aber das schaffe ich nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ich möchte gerne heute Abend etwas aus der Bibel vorlesen. Zu Anfang, ich denke, jede gute Predigt sollte mit der Bibel beginnen. Und wir wollen zusammen ein Kapitel lesen aus dem Neuen Testament. Und zwar aus 1. Thessalonicher 2. Kurz zu meiner Person. Also ich heiße Klaus Günschel, ich bin 61 Jahre alt. Komme aus der Nähe von Neustrelitz, Neubrandenburg, da oben die Ecke. Das ist genau die Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Ich bin schon seit 50 Jahren Christ, bin in einer gläubigen Familie groß geworden, stamme aus Jena, habe dann 20 Jahre in Leipzig gelebt. Und jetzt leben wir seit 20 Jahren in der Uckermark, betreiben dort ein christliches Freizeitgelände, den Reiherhals, und ich leite den Daniel Verlag. Bin verheiratet seit 34 Jahren mit meiner Frau Ute. Wir haben 6 Kinder. 5 sind verheiratet. Einer geht noch auf die Weide. Und ja, uns fliegt so ein bisschen das Leben um die Ohren. Also wir sind ziemlich beschäftigt. Aber da der Alexander schon vor einem Jahr angefragt hatte, ob wir einen Termin machen können, fehlte mir der Mut, den jetzt abzusagen. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier bin bei euch. Und ich hoffe, dass wir einen Abend verbringen, wo Gott dominiert und auch sein Wort dominiert und ja, wo wir den Sprung irgendwie schaffen zwischen unserer Zeit, in der wir leben, und zwischen dem, was in der Bibel steht. Mich hat mal jemand gefragt, ob ich ein Lebenskonzept hätte, und dann habe ich gesagt, mein Lebenskonzept ist, dass ich gerne hätte, dass mein Herz im Himmel ist und dass meine Füße auf der Erde sind. Also ich kann mit den Leuten nicht so richtig was anfangen, die immer nur über den Himmel reden, aber auch nicht so richtig mit denen, die nie über den Himmel reden. Und ich würde gerne beides zusammenbringen. Und mich hat mal die Geschichte von Jakob unglaublich fasziniert, dass der träumt. Und was sieht er, Alexander, an dem Traum? Eine Leiter, genau. Und die Leiter steht auf der Erde und sie berührt den Himmel. Und ich glaube, das ist ein Stück unser Leben, oder? Also ihr geht am Montag wieder arbeiten, wahrscheinlich einige von euch. Und trotzdem ist ja alles das, was ich erlebe und was mein Leben ausmacht, hat ja mit Gott zu tun. Also passiert irgendwie im Himmel. Und ich finde das so spannend, dass wir den Anspruch haben, dass wir den Himmel und die Erde irgendwie zusammenbringen. Also den Himmel gibt es ja wirklich, sind wir uns hoffentlich einig. Der Herr Jesus lebt wirklich, er ist wirklich im Himmel, er ist wirklich Mensch. Und wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich mein Leben so lebe, dass es am Ende Sinn macht? Wie heißt du denn in dem grünen Pullover? Walter, ich finde das so cool, dass du da bist. Ich freue mich immer, wenn Kinder da sind. Also Walter, ich versuche so zu reden, dass du mich irgendwie verstehen kannst. Ja. Übrigens, mein jüngster Sohn heißt Walter. Das ist natürlich eine heftige Erinnerung. 1. Thessalonicher 2. Denn ihr selbst wisst, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter großem Kampf. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinigkeit, noch mit List, sondern so, wie wir von Gott bewährt worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Also reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit einschmeichelnder Rede umgegangen, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr gedenkt, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott. Wie göttlich und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln sollt, würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Eine zweite Stelle aus 1. Mose 1. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und eine letzte Stelle aus 2. Mose 2, Vers 9. 2. Mose 2, Vers 9. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und säuge es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Kannst du mich dran stöpseln? Das wäre nett. Ich möchte heute Abend etwas sagen zu dem Thema, warum Kinder Väter und Mütter brauchen. Und das wird keine politische Rede werden, so kurz nach der Wahl und vor der Regierungsbildung, sondern ich finde das sehr spannend zu erleben, was um uns herum passiert, in der Welt, in der wir leben, in der unsere Familien groß werden, in der unsere Kinder groß werden. Und dann finde ich es immer spannend, die Bibel daneben zu legen und zu schauen, okay, was sagt eigentlich die Bibel? Gibt es ein Muster? Wie sollte ich eigentlich denken? Und ich habe euch mal eine kleine Hilfe mitgebracht, und zwar F5. Ich glaube, das ist einfach nur F5. Super, danke. Ich habe folgende Geschichte bei uns auf dem Reiherhals erlebt. Guckt mal erstmal nicht dahin. Wir haben einen großen Spielturm mit einem großen Sandkasten und da sitzt eine Mutter mit ihrem Kind, einen kleinen Jungen, Walter, so die Hälfte von dir. Du bist 5, 3, 4? Steht nicht ganz genau fest, hast deinen Pass verloren. Walter, wie alt bist du? 6, oh, entschuldige vielmals. Also das Kind, was da saß, das war vielleicht 2. Na jedenfalls, da saßen viele Mütter, immer mit ihren Kindern. Und eine Mutter nimmt so ein Matchbox-Auto, also früher hießen die bei uns Matchbox-Autos, und schiebt das so zu dem Jungen hin, damit er damit spielen kann. Dann sagt die Mutter von dem Jungen zu der anderen Frau: Hör auf damit, determiniere nicht mein Kind. Und dummerweise war ich in der Nähe und habe Atemnot gekriegt und habe das dann versucht zu verarbeiten, und abends habe ich mich dann zu der Mutter gesetzt und habe versucht, mit ihr zu reden. Und ich habe sie gefragt, warum sie das gesagt hat und was sie sich dabei gedacht hat. Also nicht, um sie zu ärgern, aber um ihr bewusst zu machen, sie redet genau so, wie alle anderen auch reden, wenn man heute an einem Spielplatz sitzt, wo Genderfrauen sitzen, die einfach im Kindergarten lernen: Du hast zwar einen Jungen geboren, aber du weißt nicht, was er wirklich ist. Vielleicht entwickelt er sich noch zu einem Mädchen. Und dann darfst du in dieser frühkindlichen Phase dem nicht einfach nur, weil er ein Junge ist, ein Auto geben und weil er ein Mädchen ist, eine Puppe, sondern er muss sich frei entfalten. Nun sind wir ein christliches Freizeitgelände und wir denken anders. Und das ist mir klar geworden in dem Moment, wie wichtig es ist, dass ich mir überlege, wie ich eigentlich zu Überzeugungen komme und was ich dann eigentlich tue. Also warum tue ich das, was ich tue? Also eine meiner Töchter, die ist gerade schwanger, erwartet ihr drittes Kind, und sie hat richtig Stress in ihrer Umgebung, dass sie zu Hause ist und als Mutter eben zu Hause sich um ihre Kinder kümmert. Das ist schon ein alternatives Konzept heutzutage. Und dann fragt man sie auch, warum sie das eigentlich macht. Warum sie nicht arbeiten geht. Also die Erfüllung einer Frau liegt doch darin, arbeiten zu gehen und nicht zu Hause faul rumzusitzen mit 2 Kindern, die keine Arbeit machen. Das kann doch nicht das Ziel deiner Bestimmung sein. Und da muss man sich ja fragen, warum mache ich etwas? Was denke ich eigentlich? Was denke ich zum Beispiel, wer das Kind eigentlich ist? Und was denke ich, wer ich eigentlich bin? Und gibt es irgendwie eine Regel für mein Leben? Und da habe ich mal unten aufgeschrieben, es gibt so drei Ebenen, die lernt man übrigens noch nicht mal in der christlichen Schule, die lernt jeder Sozialpädagoge an der Uni. Und dann wird immer die Frage gestellt, warum tue ich genau das, was ich tue? Und dann wird aufgezeigt, dass es eine Ratio gibt, eine Cogis und ein Actus. Das heißt also, es gibt eine Quelle, aus der du deine Überzeugung schöpfst. Das kann entweder die Bildzeitung sein oder die Tagesschau oder es kann die Bibel sein. Also es gibt Angebote geistlicher Natur oder geistiger Natur, dass irgendjemand kommt und er sagt dir, das ist wahr. Oder heute sagt man dir, nichts ist wahr. Also wir können gar nicht wissen, was wahr ist. Und da kommt schon ein Punkt, wo wir uns mit sehr vielen Leuten unterscheiden, indem ich als Christ sage, ich glaube sogar an eine absolute Wahrheit. Das treibt manche in den Wahnsinn, wenn du so einen Satz sagst, dass ich, und dann sagen die, ja, was ist denn diese Wahrheit? Ja, ich sage, mein Vorteil ist natürlich der, und ich bin immer fröhlich und ruhig. Nein, ruhig bin ich leider nicht. Ich habe ja ein Buch und ich traue diesem Buch zutiefst und ich finde die Bibel so genial. Also bei allen Lebensfragen, die ich heute habe, kann ich die Bibel aufschlagen, kann nachgucken und kann drüber nachdenken. Ich muss ja nicht immer alles blind fressen. Ich kann das ja mal lesen. Aber zum Thema Wahrheit gibt es zwei Verse in der Bibel. Und der eine ist Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht, bitte weiter, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Es gibt eine Person und diese Person ist die absolute Wahrheit. Dann liest du drei Kapitel weiter und kommst nach Johannes 17, Vers 17. Da steht, dein Wort ist Wahrheit. Darauf baue ich mein Leben, darauf baue ich meine Vorträge. Alles das, was du von mir hörst, wo auch immer, wird immer darauf gegründet sein, dass ich davon ausgehe, dass die Bibel die Wahrheit ist. Also das ist die Quelle, aus der ich schöpfe. Leider nicht immer. Natürlich nicht immer. Ich höre Radio, ich bin im Auto unterwegs, ich habe Leute, die mir ein Ohr abkauen, die mir irgendwas erzählen und die mir irgendwelche Informationen geben. Und hast du das schon gehört? Ich habe dummerweise auch ein Handy. Also ich habe sehr viel Informationen zu verarbeiten und manchmal denkt man, das könnte auch wahr sein. So gerade in Corona-Zeiten, da musste man ständig überlegen, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Ist das Fake News? Und wir hatten eine Schwester bei uns in der Gemeinde, die ist umgezogen, die glaubt so an Verschwörungstheorien und bei ihrem ersten Besuch zu uns brachte sie einige Bücher aus einem sehr seltsamen Verlag mit. Und dann habe ich mir die Bücher angeguckt und das war wirklich der letzte Schrott. Und dann habe ich ihr gesagt, du, A, diese Bücher möchten wir in unserem Haus nicht mehr haben und B, ich warne dich, sei vorsichtig, aus welchen geistigen Quellen du deine Seele speist als Christ. Du brauchst nicht an Verschwörungstheorien glauben. Die hat jetzt einen Rundbrief geschickt in unsere Gemeinde, dass wir einkaufen sollen. Es gibt in 14 Tagen nichts mehr zu essen in Deutschland. Und dann habe ich ihr geschrieben, du, es gibt einen Bibelvers, habe ich ihr geschrieben, wir haben immer einen sehr offenen Austausch. Es gibt einen Bibelvers, Matthäus 6, da steht in Vers 26, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Ich sage, wem sollen wir jetzt glauben? Soll ich dir glauben oder soll ich der Bibel glauben? Ich sage, verbrenn deine Bücher und prüfe dich, aus welchen Quellen du deine Informationen sammelst. Und wenn du am Tag länger an dem Handy hängst und Spiegel Online liest, als dass du deine Bibel liest, wirst du ein Problem kriegen. Du kriegst die Dinge in deinem Kopf nicht mehr sortiert. Und deswegen meine liebevolle Einladung an euch, also lest die Bibel, aber so, dass sie, ja, irgendwie eure Speise ist. War das nicht Jeremia, der mal, oder war das der Baruch, der eine Schriftrolle essen sollte? Gott sagt, iss einfach, verinnerliche das. Und wenn ich dann eine Quelle habe, aus der ich schöpfe, komme ich zu Überzeugungen. Vielleicht können wir mal einen Vers lesen zu Überzeugungen. 2. Timotheus 3, da steht, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das finde ich sehr schön. Paulus, dieser väterliche Freund, sagt zu Timotheus, sei vorsichtig. Du hast Dinge, von denen bist du überzeugt. Und das wäre ja meine Frage an dich. Gibt es Dinge, von denen du überzeugt bist, für die du sterben würdest, die du nie aufgeben würdest? Also unsere Überzeugungen. Und aus unseren Überzeugungen kommen Taten. Und das ist sehr spannend. Mein großes Problem ist in dieser Dreierkette der Übergang zwischen 2 und 3. Also ich bin von vielen Dingen überzeugt, aber ich ertappe mich dabei, dass ich sie nicht tue. Passiert euch das auch schon mal? Also ich unterstelle, das passiert euch allen. Also ihr wisst eigentlich, was richtig ist und was gut ist. Und trotzdem knicken wir ein oder wir haben es vergessen oder wir machen es einfach nicht. Und das wird spannend, je dunkler die Zeit wird, in der wir leben. Und das wird auch spannend im Punkt Familie und Kinder. Wir haben eine Generationenkette, in der wir alle leben. Es gibt ja so eine Lebensphase zwischen 40 und 60, da denkt man, man ist wichtig. Jetzt bin ich 61. Also man merkt so, man wird älter, unbedeutender. Wenn in der Stadt mein Sohn mit mir unterwegs ist und es kommen irgendwelche Kinder angelaufen, dann rufen die von der anderen Straße und sagen, ach, Herr Günschel. Und ich denke immer, die meinen mich, aber die meinen mich überhaupt nicht, die kennen mich überhaupt nicht. Die meinen also meinen Sohn, weil der ist Lehrer in Lüchen und er kennt alle Kinder. Da dachte ich, ist ja interessant, jetzt ruft hier jemand Herr Günschel und der meint gar nicht mich. Also wir sind einfach nur ein Glied in einer Kette und wir leben von unseren Vorfahren für unsere Nachkommen. Also wir haben horizontale Beziehungen, Menschen, in deren Umfeld wir leben. Wir haben zeitliche Beziehungen zu Eltern und zu unseren Kindern und zu unseren Enkeln. Das heißt, wir sind in so einer Kette. Das habe ich mal versucht hier aufzuzeigen. Ein Kettenglied erfüllt dann seine Funktion, wenn es das vorige mit dem nachfolgenden Glied verbindet. Und wenn man in die Bibel schaut, dann merkt man, dass Familie und Kinder extrem wichtig sind. Wir sehen in 1. Mose 2, dass Gott im Paradies die Ehe gründet und er definiert sie mit einem Vers. Das finde ich ein Kunststück. Also so eine komplizierte Sache wie eine Ehe mit einem Satz zu definieren, das würden wir Menschen normalerweise nicht hinkriegen. Gott kriegt das hin und er benutzt dazu 1. Mose 2, Vers 24. Und den Vers, den wir gelesen haben in 1. Mose 1, Vers 27, da definiert Gott seine Schöpfung. Das heißt also, meine geistige Quelle ist jetzt die Bibel. Und plötzlich kommen wir ja zu einer ganz spannenden Frage. Wir haben inzwischen in Deutschland über 30 Lehrstühle für Genderwissenschaften. Und die besagen, dass dein biologisches Geschlecht nicht maßgebend ist für deine Persönlichkeit. Gott sagt in 1. Mose 1, Vers 27, also in einem sehr frühen Stadium der Bibel, ich habe den Menschen geschaffen und ich habe den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und beide sind eine Persönlichkeit, beide sind grundverschieden und es gibt nicht eine Geschlechtervielfalt oder eine Matrix. Jetzt habe ich eine Professorin in Berlin gehört, sie hat jetzt ist dabei, eine Matrix von 400 Geschlechtern aufzustellen. Da denke ich immer, okay, das ist der Punkt, wo uns ein bisschen der Verstand abhanden kommt. Also bei den Geburten, bei denen ich dabei war im Kreissaal, hat man immer nur geguckt, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Ja, ich habe nie eine Matrix mit 400 Geschlechtern vor mir gehabt. Und meine Kinder ließen sich auch ziemlich eindeutig zuordnen. Ja, wir lachen darüber, wenn es nicht so traurig wäre. Und das Gute ist natürlich immer, wir erinnern uns jetzt mal an das, was Gott gesagt hat. Und wir wissen, dass es stimmt und dass es gut ist und dass wir dieser Quelle vertrauen sollten. Das heißt, wir als Männer sollten endlich kapieren, dass unsere Frauen völlig anders sind als wir. Nicht nur körperlich anders, sie sind geistig anders, sie sind seelisch anders. Sie reagieren auf Ereignisse ganz anders, als ich reagieren würde, wie oft. Also manchmal denkt man ja, man müsste seine Frau jetzt wirklich schon kennen. Aber man erlebt immer noch Überraschungen, ja, selbst nach 34 Jahren. Wir erleben irgendeine Sache und meine Frau reagiert völlig anders und ich wundere mich dann immer. Und dann denke ich immer, ach ja, Klaus. Manchmal kommen meine Kinder etwas boshaft, Papa, du musst dir einfach nur mal deine Vorträge anhören, dann können sie deine Frau auch besser verstehen. Ja, danke. Und das Schöne ist, dass Gott mir ganz einfach erklärt und er sagt, weißt du, ich habe damals den Menschen geschaffen. Und als ich den Menschen geschaffen habe, habe ich zwei komplett unterschiedliche Prototypen erschaffen. Natürlich gibt es unterschiedliche Männer, es gibt auch unterschiedliche Frauen, überhaupt keine Frage. Manche Frauen sind wie Männer, manche Männer sind wie Frauen, kommt auch vor. Aber normalerweise kann man sagen, dass wir sehr unterschiedlich sind. Und jetzt macht Gott dieses Experiment und er sagt, ich lege fest, dass die Gesellschaft in Zukunft aus einem Baustein zusammengesetzt werden soll und das ist die Ehe. Und eine Ehe, und er sagt wieder Gott, indem er die Regeln aufstellt, die definiere ich als ein lebenslanges Zusammenleben zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist der Legostein, den Gott uns gibt, um unsere Gesellschaft zu bauen. Und jetzt leben wir in der spannenden Zeit, dass innerhalb von 2 Jahren, in den letzten 3 Jahren, 2 Bausteine in Europa kaputt gemacht wurden. Das ist so, wie wenn du, habt ihr Legosteine zu Hause? Wenn du die Legosteine bei euch in euren gefeuerten Ofen reinlegst, 2 Stunden, und dann werden die so ein bisschen traurig und verformen sich und hängen dann so ein bisschen runter. Und dann holst du die Steine wieder raus und gibst du dem Walter und sagst dem Walter, hier hast du deine Legosteine wieder, bau mal was Schönes. Und dann sagt der Walter, geht überhaupt nicht. Die sind ganz verbogen. Bei dem einen hängt das da runter und das andere, das geht gar nicht mehr. Und so ist das, wenn wir einen Baustein kaputt machen, wenn wir sagen, wir führen die Ehe für alle ein. Nicht ein Mann heiratet eine Frau und das lebenslang, sondern es können 2 Männer heiraten. Jetzt hatte ich eine Frau bei uns in der Bootsstation, sie sagt, sie lebt polyamor. Mann, wusste ich wieder nicht, was das ist, muss ich erst nachgucken. Also sie lebte mit mehreren Männern. Es gibt, in Zukunft wird es ganz viele Lebensformen geben. Und Gott sagt, das will ich nicht und das funktioniert auch nicht. Und ihr müsstet es eigentlich wissen. Und dann kommt natürlich die Frage auf, Ebene 1, warum machen wir das eigentlich? Warum hat Frau Merkel vor 3 Jahren einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion der Zeitschrift Brigitte ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, ich bin nicht dagegen, dass man die Ehe für alle einführt. Und nach 14 Tagen ging die Abstimmung durch den Bundestag. Sie hat dann noch dagegen gestimmt, das ist ja irgendwie auch voll konsequent. Und dann war das plötzlich alles durch. Und da habe ich gedacht, was jetzt passiert ist in Deutschland, das ist ein Dammbruch. Davon werden wir uns nicht erholen. Wir können uns nicht erholen davon. Denn entweder das hat recht oder die Bild-Zeitung. Also man kann sich nur zwischen 2 entscheiden. Entweder Gott gibt die Lebensform vor, die wir einzuhalten haben, oder er hat sich geirrt oder er hat nicht recht. Dann können wir alle anderen Modelle ausprobieren. Und wir merken ja jetzt schon, dass es eine Fülle von Problemen gibt. Jetzt will ich heute nicht so viel über Probleme reden, sondern ich möchte mich mal beschränken in meinem Thema auf die Frage, warum Kinder, Väter und Mütter brauchen. Und ich habe dazu ein Kapitel gelesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und dazu möchte ich jetzt gerne kommen. Die Schrift selbst ist das stärkste Argument, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. 2 völlig unterschiedliche Persönlichkeiten erziehen ein Kind. Und es scheint so, also ich bin jetzt kein Soziologe oder kein Sozialpädagoge, ich habe einen Sohn, der hat jetzt Sozialpädagoge studiert, hat es sogar bis zum Master geschafft und er fragte mich, Papa, weißt du, woran du nachts einen Sozialpädagogen erkennst? Er reflektiert. Das fand ich sehr lustig, dass er auch mal über sich selbst lachen kann. Das bin ich nicht. Aber wir dürfen ja mit einem wachen Geist unsere Bibel lesen und plötzlich entdecken wir so ein Kleinod 1. Thessalonicher 2. Paulus schreibt an eine Gemeinde. Und man merkt schon beim Lesen, die hatten eine sehr gute Beziehung, oder? Also wenn Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat, das war Liebe auf den ersten Blick, die ist durch seinen Dienst entstanden. Und dann hat er ihnen geschrieben, wisst ihr was, wir haben bei euch nicht nur gearbeitet, sondern er sagt am Ende von Vers 8, wir haben euch unser eigenes Leben mitgeteilt. Das ist so, wie wenn der Alexander bei mir nachts um 2:30 einen Baum fällen würde, um mir einen Gefallen zu tun. Also er teilt mir sein Leben mit. Er redet nicht nur und redet, sondern er macht irgendwas. Er macht irgendwas, was ich extrem ungewöhnlich und wertvoll finde, oder wie auch immer. Ich glaube, Paulus hat nie auf die Uhr geguckt, wenn er Hausbesuche gemacht hat in Thessaloniki. Wenn er sagt, ich habe euch mein Leben mitgeteilt, dann hat er Zelte gebaut und noch 2 Zelte mehr gemacht, damit er Oma Emma ihre Medikamente bezahlen konnte. Aber er war irgendwie erlebbar. Und jetzt schreibt er in diesem 2. Kapitel, dass er zu dieser Gemeinde eine Beziehung hatte. Und er sagt im Vers 6 und im Vers 7, wir sind in eurer Mitte zart gewesen wie eine nährende Frau. Und im Vers 11 vergleicht er sich mit einem Vater. Und das finde ich sehr rührend. Und ich finde, das ist eines der schönsten Bilder im Neuen Testament, wo Väter und Mütter mal definiert werden. Was ist typisch für eine Mutter? Und was ist typisch für einen Vater? Wir fangen an mit den Müttern. Es heißt hier in Vers 7, wir sind zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Also ich habe den Brief nicht geschrieben. Ich muss mich auch nicht entschuldigen für alles das, was hier steht. Zart bedeutet entgegenkommend, milde. Man könnte das auch modern ausdrücken. Die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind ist auf Beziehung angelegt. Es gibt die sogenannte Bindungstheorie, auch nicht christlich. Also Wissenschaftler haben es untersucht, wie das so ist mit einer Mutter und ihrem Kind. Und dann ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn eine Mutter ein Kind bekommt und man nimmt dieses Kind in den ersten 3 Jahren weg von der Mutter, dann ist es schädlich für das Kind und man kann den Schaden beziffern, weil ein Kind normalerweise nur zu einer Person eine tiefe Bindung aufbaut und das ist normalerweise die Mutter. Und deswegen steht im Vers 7, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Das heißt, das Urmodell ist, dass wenn Gott dir Kinder schenkt, dass du diese Kinder aufziehst, bis sie in die Schule kommen. Dann sind sie im Wesentlichen auch erzogen. Ich glaube, was ein Kind mit 6 Jahren nicht gelernt hat, der Rest ist Kür aus meiner Sicht, aber die Pflicht sind die ersten 6 Jahre. Das heißt, Gott lädt dich ein und er sagt dir, bitte pflege dein eigenes Kind als Mutter. Und es ist gut, wenn du das machst. Und es ist wichtig, wenn du das machst. Und es kommt noch ein weiterer Punkt. Es kann kein anderer so gut wie du. Das steckt in diesem Vers. Es ist normal, sagt Paulus, ich habe mich damals um euch gekümmert, wie eine Mutter. Ich habe euch genährt, wie eine Mutter, die ihre eigenen Kinder pflegt. Und das steckt ja auch in der Mutter drin. Das ist euch biologisch wahrscheinlich schon mal begegnet, dass also eine Frau ihr Kind nähren kann, jedenfalls in der ersten Zeit. Und das ist ja eine unglaubliche Symbiose, dass Gott uns so geschaffen hat, dass eine Frau alle Ressourcen hat, um ihr Kind zu versorgen. Mindestens ein, was weiß ich, bin jetzt kein Stillexperte, aber Vierteljahr, halbes Jahr, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist normal. Es ist nicht normal, wenn du dein Kind nimmst und schleppst es mit einem halben Jahr oder mit 2 Jahren in eine Verwahranstalt, wo irgendeine andere Person darauf aufpassen soll. Ich erlebe das gerade bei meinen Enkeln. Die sind zurückgestuft worden, weil sie so knapp mit der Einschulung waren. Jetzt müssen sie ein Jahr lang immer frühest 3 Stunden in den Kindergarten gehen. Jetzt hatten wir keine Erfahrung mit Kindergarten, also meine Kinder mit ihren Kindern. Für mich ist das ja herrlich als Opa. Ich stehe am Rande und schaue mir das alles an. Und mit meinem Sohn arbeite ich zusammen im Verlag und er kommt dann immer um 11 und holt dann seine Tochter wieder ab. Sagt er, du, heute waren 2 vom Personal krank, das heißt, die eine Frau war mit 20 Kindern alleine. Weißt du, was da los war? Es war einfach Chaos. Gut, jetzt sammelt man natürlich immer die negativen Bilder, das ist mir auch klar. Aber jedenfalls ist es für das Kind keine gute Lösung. Es ist Kindesmisshandlung. Und deswegen ist es gut, wenn sich vielleicht auch wieder unter den Christen diese Überzeugung vertieft, das, was eine Mutter leistet für ein Kind, kann kein anderer leisten. Jetzt ist es aber nicht mehr so beliebt. Das merke ich auch, wenn ich in Gemeinden komme und ich lade die Frauen dazu ein, zu Hause zu bleiben, da kriege ich nicht nur Streicheleinheiten, sondern auch, ich werde nicht geschlagen, aber ich ernte Kritik, aus welcher Welt ich komme und ich bin ja auch ein Mann und so, ja. Okay, ich bin gern bereit, über Sondersituationen zu reden. Aber wenn wir über 1. Thessalonicher 2 reden, dann reden wir über die Schrift. Und ich habe deswegen auch diesen Vers gelesen aus 2. Mose 2, Vers 9. Nimm dieses Kind mit und säuge es mir, ich werde dir deinen Lohn geben. Ich finde, der Vers ist unglaublich ermutigend für Frauen, die Kinder haben. Man redet ja heute so etwas abfällig von der Herdprämie, die es, glaube ich, auch gar nicht gibt. Ja? Also ich kann mir nicht entsinnen, dass meine Frau mal irgendwie Geld gekriegt hätte. Kriegt vielleicht ein paar Rentenpunkte oder gibt es hier einen Sozialversicherungsarbeiter? Keine Ahnung. Aber es ist auch überhaupt nicht wichtig. Denn wenn die Bibel recht hat und der Vers hier stimmt, dann sagt Gott, wenn du dich um deine Kinder kümmerst, werde ich die Entlohnung übernehmen. Und die Frage ist, ob du das glaubst. Ich glaube das. Ich glaube, dass das stimmt. Und ich glaube, dass meine Frau von Gott in irgendeiner Form eine Entlohnung bekommen wird, wo mir der Unterkiefer runterfällt. Wir denken ja schon manchmal als Männer, ich will gar nicht sagen, wie Männer denken, aber naja, wenn wir in den Himmel kommen, wie groß sind dann so unsere Lohnsäcke? Ja, ich, meine Frau, klar, kriegt auch was. Und dann habe ich mal so einen Albtraum gehabt, ja, dann kommen wir in den Himmel und ich habe so einen Klingelbeutel, meine Frau kriegt so einen Sack. Und einfach, weil Gott gesagt hat, Klaus, du musst die Dinge mal so sehen, wie ich sie sehe. Was deine Frau gemacht hat, finde ich extrem wertvoll. Ja, ich, ja, und ich? Gepredigt. Ja, ja. War größtenteils gut. Aber lass uns jetzt mal über deine Frau reden. Was die gemacht hat, ist einfach der Hammer. Und ich habe damals gesagt, ich werde sie dafür belohnen. Ja? Und du hast das immer wieder gepredigt. Und jetzt passiert es. Jetzt hat sie ihren Sack hier. Und ich glaube sogar, dass die Entlohnung nicht erst im Himmel passiert, sondern dass Gott auch auf dieser Erde dafür sorgt, dass es meiner Frau an nichts fehlt. Und bis jetzt ist es so. Wir haben nie als Familie Mangel gelitten. Auch mit 6 Kindern nicht. Oder eher mit 7 Kindern. Gott steht doch zu seinem Wort. Wenn du dich entscheidest und sagst, Ebene 1, ich traue der Bibel, und du gewinnst daraus eine Überzeugung und du sagst, das ist gut, was ich mache, dann handel auch danach und setz das einfach um und stell dich auf die Verheißung Gottes und Gott wird zu seinem Wort stehen, wird niemals dich im Regen stehen lassen, niemals. Und wisst ihr, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass meine Kinder groß sind, also so die Windelzeiten sind alle vorbei und plötzlich, wenn Kinder so um die 30 sind oder 33 ist, glaube ich, mein Ältester, sind das ja keine Kinder mehr. So, also ich natürlich sehe ich immer noch in denen die Kinder. Aber plötzlich stehen erwachsene Menschen dir gegenüber und du bekommst unglaublich viel zurück. Und das ist für mich auch ein bisschen, ich werde dir deinen Lohn geben. Kinder machen Arbeit, überhaupt keine Frage. Aber wenn Gott Gnade schenkt, dass sie sich bekehren und dass sie Christen werden und dass sie groß werden und vielleicht selbst eine Familie gründen und du hast noch ein bisschen Kontakt zu deinen Kindern, dann wirst du sehr viel zurückbekommen. Und dann, und das passiert uns mit unseren Nachbarn, die also oft etwas verworrene private Zustände haben, dass sie kommen und bei uns einen Tee trinken oder ein Glas Wein und dass sie dann sagen, also wenn man euch sieht mit eurer Familie, man kann euch nur beneiden. Ich sage, das hängt mit dem Lebenskonzept zusammen. Also lasse ich die auch nicht wieder gehen. Ich sage, ihr könnt jetzt beneiden, hin und beneiden her, aber das hat ja was damit zu tun, dass ich irgendwann mal gesagt habe, Bild oder Bibel. Also irgendwann muss ich mich doch mal entscheiden nach meinen geistigen Quellen. Was halte ich denn für wahr? Und ich halte es unbedingt für wahr, dass das Beste für mich und für meine Frau und für meine Kinder ist, dass ich eine stabile Ehe führe. Dass ich lieb zu meiner Frau bin, auch wenn sie alt wird. Und ich werde eher alt als meine Frau, denn die ist 8 Jahre jünger. Dass ich mir klar mache, dass, dass wir zusammenleben werden, bis wir sterben. Genau so lange. Und das ist auch mein Anspruch, ich möchte nicht die letzten 20 Jahre so dahin vegetieren. Und man nervt sich eigentlich so. Also man erlebt ja schon mal ältere Ehepaare, die werden so ein bisschen knietschig. Ja? Oder wie sagt man bei euch, so anstrengend oder man nervt sich. Und das möchte ich nicht. Ich habe mal die Geschichte von Abraham gelesen, vielleicht können wir das mal kurz lesen, 1. Mose 23. Und da beerdigt der Abraham die Sarah. Wie alt war die, wo die gestorben ist? 127. Die hatte also schon ein paar Falten. Ihre Ehe war auch nicht so prickelnd zwischen Abraham und Sarah. Der Abraham hat sich sehr oft falsch verhalten, also hat Kardinalfehler gemacht in seiner Ehe. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls scheinen sie am Ende eine gute Beziehung gehabt zu haben. Denn als der Abraham die Sarah begräbt, sind sie alle auf dem Friedhof und seine ganzen Kumpels sind schon unterwegs zur Nachfeier. Aber bei mir steht in der Bibel, in 1. Mose 23, Vers 3, und Abraham erhob sich weg von seiner Toten und redete zu den Kindern Heth und sprach. Und da steht im Hebräischen, dass es ihm schwer fiel, wegzugehen. Und das finde ich nett. Er hätte ja auch sagen können, komm, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen, die Meckerei hört jetzt auf, ich kann endlich als Erster ins Bad oder was weiß ich, was jetzt sein Problem war. Aber der alte Abraham begräbt seine alte Sarah und dann nimmt er sich einen Klappstuhl mit und bleibt am Grab sitzen, weil es ihm so schwer fällt, da wegzugehen. Und genau das wünsche ich mir. Also ich weiß nur nicht, wer bei uns eher stirbt. Wahrscheinlich bin ich eher der Kandidat. Da sollte ich meiner Frau schon mal einen Klappstuhl hinstellen. Es wäre doch nett, wenn die Jugend, die da hinten sitzt, wenn die alte Ehepaare kennenlernt, an denen sie sieht, dass man auch im Alter noch sehr lieb miteinander umgehen kann. Ich finde, den Anspruch sollten wir haben. Das war jetzt die Frau. Jetzt kommen wir zum Mann. Habt ihr eine Uhr hier? Nee, ist ja wunderbar. Ihr habt ja heute auch nichts mehr vor. Ne? In 1. Thessalonicher 2 kommt Paulus auf den Vater zu reden im Vers 11. Und er sagt, gleich wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben. Es fällt auf, dass im Vers 7 und im Vers 11 jedes Mal steht eigene Kinder. Und vielleicht kann ich mal den Appell loslassen, die meisten von euch kenne ich nicht, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt, aber ich sage euch, eure eigenen Kinder sind etwas sehr Wichtiges. Und wenn es um eure Zeitplanung geht, dann kümmert euch nicht um Hinz und Kunz und arbeitet noch in dem Verein mit und bei der Feuerwehr und bei der Hundestaffel und was weiß ich wo überall. Und am Ende habt ihr keine Zeit mehr, euch um eure Kinder zu kümmern. Ich glaube, dass unsere eigenen Kinder erstmal unser erstes Missionsfeld sind und dass sie den Anspruch darauf haben, dass sie unsere Aufmerksamkeit haben. Und deswegen ist es auch nicht gut, wenn du ständig Überstunden machst und immer erst abends um 8 nach Hause kommst und deine Frau auf den Felgen kraucht und ihre Arbeit nicht schafft und völlig fertig ist. Wir sollen mit Einsicht bei unseren Frauen wohnen und wir sollen gucken, wie es ihnen geht. Und vielleicht muss man mal eine Arbeitsstelle wechseln, wenn es nicht anders geht. Ich habe einen guten Freund, der hat wirklich gearbeitet bis zum Umfallen. Und er hat gemerkt, dass das so nicht geht und dass seine Frau vor die Hunde geht. Und dann hat er die Arbeitsstelle gewechselt. Einfach, um seine Ehe und seine Familie zu retten. Das fand ich gut. Ebene 1, meine Familie ist wichtig. Ebene 2, ich brauche eine Überzeugung. Und meine Überzeugung sagt mir, ich muss etwas in meine Familie investieren. Ebene 3, mach es. Lass einfach deinen Überzeugungen Taten folgen. Also unsere eigenen Kinder. Und dann steht hier im Vers 11, dass auch die Aufgaben völlig anders sind als bei einer Frau. Bei einer Frau spielt die Bindung eine extreme Rolle. Vielleicht darf ich das mal noch dazu sagen. Also meine Tochter studiert Lehrer und als sie ihre Abschlussarbeit schreibt, war so fasziniert von der Bindungstheorie, dass sie gerne darüber eine Bachelorarbeit schreiben wollte. Und dann hat ihr Professor gesagt, Frau Günschel, also die war damals noch nicht verheiratet, ich habe schon mitgekriegt, dass Sie Christ sind. Und ich weiß genau, was am Ende bei Ihnen rauskommt. Wenn Sie als Christ über Bindungstheorie schreiben, das werde ich nicht immer schreiben. Da sagt meine Tochter, Herr Professor, ich verstehe Sie überhaupt nicht. Wir forschen doch hier in Potsdam ergebnisoffen, oder? Also ich kann doch meine Quellen alle darlegen, ich kann Ihnen sagen, wie ich zu welchen Überzeugungen komme, aber dass Sie von vornherein mir unterstellen, dass ich als Christ etwas schreibe, was nicht in unseren Mainstream passt, ich sage, das ist das K.O. für jede Forschungseinrichtung in Deutschland. Da fand ich sie sehr mutig und da musste sie einen Zettel unterschreiben, dass 5 Namen in ihrer Bachelorarbeit nicht erscheinen dürfen. Christa Mewes und so ein paar Leute, die durfte sie nicht erwähnen. Das musst du dir mal überlegen, in unserer freiheitlichen Demokratie. Aber sie hat es durchgezogen und die habe ich dann natürlich auch gelesen. Und ich fand das so interessant, dass ungläubige Wissenschaftler auf diesen Trichter kommen und dass sie sagen, es gibt ein Phänomen. Und das Phänomen ist, dass ein Kind und eine Mutter untrennbar verbunden sind. Also mit 18 kann man ja versuchen, sich auseinander zu dividieren. Ja? Aber in einer gewissen Zeit ist es gut, dass dieses Kind diese Sicherheit hat, dass wenn ich schreie, wird meine Mutter kommen. Natürlich setzt das Kind irgendwann Geschrei auch als Kampfwaffe ein. Dann kann man dem Kind ja erklären, dass man manchmal kommt und manchmal nicht kommt. Aber dass diese Geborgenheit und diese Sicherheit da ist. Und das hat sich bei meinen Kindern, bei uns, für mich total eingebrannt, dass es für sie nie die Frage gab einer Angst oder einer Unsicherheit. Das ist die Stärke einer Frau, eine Beziehung aufzubauen, zu pflegen, zu nähren, zart zu sein. Und zart zu sein bedeutet, das Kind kommt aus der Schule und bevor es den ersten Satz gesagt hat, siehst du schon in den Augen, wo die Wolken so lang ziehen. Manche Männer können das nicht lernen. Vers 11. Was können denn die Männer nun? Können sie überhaupt was? Doch, sie können was. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet. Okay, was können sie? Meckern. Nee, das ist hier nicht gemeint. Ermahnen bedeutet in der Bibel, im Griechischen jedenfalls, immer eine Mischung zwischen ermuntern und ermahnen. Jetzt ist ermuntern auch ein altes Wort. Ein deutsches Wort, was das sehr gut wiedergibt, ist motivieren. Sei einfach der Motivator deiner Kinder. Das ist schwierig, das ist herausfordernd, das gebe ich zu. Aber ermahnen bedeutet auch, deutlich Grenzen aufzuzeigen. Und ich finde das wieder so spannend, dass im Moment einige Bücher erschienen sind auf dem deutschen Markt, von Nichtchristen geschrieben, die gesagt haben, wir können in der Kindererziehung so nicht weitermachen, wir müssen den Kindern wieder Grenzen aufzeigen. Und es gibt Soziologen, die sagen, du darfst dein Kind nicht auf Augenhöhe behandeln. Das, was das Kind lernen soll nach Epheser 6, Vers 1, ist, den Eltern zu gehorchen. Das darf man ja fast nicht mehr laut sagen. Und das bedeutet, das Kind muss wissen, dass meine Eltern eine Autorität für mich sind. Und wenn meine Eltern mir etwas sagen, dann muss ich es tun. Ob ich es verstehe, ob ich es nicht verstehe. Die Eltern brauchen Weisheit, manchmal die Dinge zu erklären. Manchmal hast du keine Zeit, es zu erklären. Da musst du einfach sagen, pass auf, du machst das jetzt. Und das ist gut so. Warum ist das gut so? Weil jeder Mensch steht unter einer Autorität. Immer. Und wenn meine Söhne sich irgendwann entschließen zu heiraten, dann verlassen sie meine Eltern, also verlassen unser Haus und sofort befindet sich mein Sohn unter der Autorität des Herrn Jesus. Nach 1. Korinther 12, 14, 11, 11. Das Haupt des Mannes ist Christus, das Haupt einer Frau ist der Mann. Das heißt, das Haupt der Kinder sind die Eltern. Das Haupt von Klaus Günschel ist das Finanzamt. Das heißt, jeder Mensch befindet sich unter einer Autorität. Und wir als Männer befinden uns unter der Autorität Christi. Das muss ich akzeptieren. Und wenn Christus mir sagt, Klaus, du packst deine Sachen und gehst jetzt dahin, dann muss ich da gehen. Also ich darf gehorsam sein. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft, die hat ein Problem, dass sie Autoritäten zumindest in Frage stellt, aber eigentlich grundsätzlich leugnet. Habt ihr heute mitgekriegt in den Nachrichten, dass in Berlin die Köpenicker Straße geräumt wurde? Also da haben Menschen unrechtmäßig Häuser besetzt. Und dann muss die Polizei anrücken mit 2000 Leuten und mit schwerem Panzer. Und die Leute binden sich alle an den Leuten fest. Und ich denke immer die ganze Zeit, wer hat denn da eigentlich Recht und wer hat nicht Recht? Also das ist doch gegen geltendes Recht, dass die Häuser besetzen. Das ist gegen geltendes Recht, sich an einem Baum festzuketten. Werden die eigentlich dafür bestraft? Haben wir rechtsfreien Raum? Können wir uns das leisten, dass wir Autoritäten grundsätzlich in Frage stellen? Oder dass wir sagen, wir wollen nicht Autoritäten über uns haben? Gott sagt, ohne Autorität wird nie eine Gesellschaft existieren. Die Regierung trägt nach Römer 13 ein Schwert. Und ein Schwert ist dazu da, eine Strafe auszuüben. Das klappt beim Blitzen immer noch hervorragend in Deutschland. Aber beim Häuserbesetzen sind wir sehr großzügig. Und mein Kind wird irgendwann groß werden und es wird ins Leben entlassen. Und es muss lernen, unter einer Autorität zu leben. Und wie gut ist es dann, wenn wir als Eltern gute Autoritäten waren, wenn wir nicht ungerecht waren. Aber selbst das kalkuliert Gott ein nach Hebräer 10. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, ihr Väter, ihr habt eure Kinder nach Gutdünken gezüchtigt. Also Gott weiß sogar, dass wir Fehler machen. Und jeder von uns macht Fehler. Wir haben so eine Angewohnheit, wenn immer einer unserer Erbschleicher geheiratet hat, dann haben wir einen Abend auf dem Floß bei uns auf dem See verbracht und dann haben wir uns nochmal tief in die Augen geguckt und dem Mütterchen hat sich ein Träne rausgewischt und dann habe ich sie gefragt, ist noch irgendwas offen? Also gibt es irgendwas zwischen uns, wo wir ungerecht waren oder was wir nie besprochen haben? Das ist doch gut, dass man darüber reden kann, oder? Dass man seine Autorität überzogen hat, dass man seine Autorität nicht ausgeübt hat, dass man verständnislos war, was auch immer. Und ich finde es gut, wenn man generationenübergreifend darüber reden kann. Also ich bin ein Typ, der gerne Frieden hat. Ja? Ich kann nicht so lange damit leben, dass ein Elefant im Zimmer steht. Kennt ihr den Ausdruck? Ja, also man merkt irgendwas, es stimmt irgendwas nicht, aber keiner wagt zu sagen, hier, wir müssen mal darüber reden. Das soll der Vater machen. Seine eigenen Kinder ermahnen und trösten. Das ist auch nicht unsere Stärke, ja? Trösten, Verständnis zeigen, mitweinen und bezeugen. Und bezeugen bedeutet Vorbild. Da kriegen wir den Kopf nicht aus der Schlinge als Väter. Unsere Kinder werden am Ende nicht das machen, was wir ihnen sagen, sondern sie werden das machen, was sie bei uns sehen. Gibt es hier jemanden, der aus Rumänien kommt? Wisst ihr, was Kind auf Rumänisch heißt? Kopie, genau. Du hast 7 Kopien zu Hause. Du kannst machen, was du willst. Du kannst reden und reden und reden. Sie werden am Ende das machen, was du bist und was du lebst. Das steckt hier im Bezeugen. Bezeug es ihnen doch. Mach es ihnen doch vor. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Anfall gekriegt zu Hause, bin zu meinem jüngsten Sohn Walter. Ich sage, du räumst jetzt sofort deinen Schreibtisch auf. Das ist der Wahnsinn, wenn ich das sehe. Ja, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Sag, Papa, können wir mal eben in dein Arbeitszimmer gehen? War natürlich eine Frechheit, ja. Aber musste ich dann auch lachen. Na gut, haben wir alle beide aufgeräumt. Aber er sagt, ey, du brauchst dich hier nicht so tierisch echauffieren, solange wie dein Schreibtisch auch aussieht wie Hiroshima. Jetzt könnte ich erklären, warum ich recht hatte und er nicht, ja, okay. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Paulus sagt, ich will von dir überhaupt keine Erklärungen hören, sondern du sollst deinen Kindern bezeugen, dass du ihr Vater bist. Ein Zeugnis ablegen von mir als Vater. Warum sagt Gott zum Beispiel, dass er unser Vater sein will? Er benutzt ja genau dieses Bild. Und ich fürchte, dass unsere Kinder unser Gottesbild ableiten von unserem natürlichen Vaterbild. Ich habe keine Ahnung, was dein Vater für ein Typ ist. Also da habe ich wieder Glück. Ich hatte einen Vater, der lebt nicht mehr. Ja gut, das ist schon eine Weile her. Der ist vor 30 Jahren schon heimgegangen. Den habe ich sehr vergöttert und Je länger er nicht mehr lebt, desto mehr hat man wahrscheinlich negative Dinge vergessen. Ich habe auch ordentlich Prügel gekriegt. Aber das war nicht die Beziehung, die ich zu meinem Vater hatte, sondern er war für mich absolut vertrauenswürdig. So. Ich musste nie zweifeln, mag er mich nicht. Würde er sich da ein Bein rausreißen für mich, jederzeit. Das hat es mir leicht gemacht, dieses Bild von meinem irdischen Vater zu übertragen auf meinen himmlischen Vater. Und das steckt hier drinnen. Ermahnen, trösten, bezeugen, dass ihr wandeln sollt würdig des Gottes, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Brauchen Kinder, Väter und Mütter unbedingt. Es können nicht zwei Väter ein Kind erziehen und auch nicht zwei Mütter. Es geht nicht. Warum nicht? Einfach, weil es hier steht. Weil es Gott in seiner Weisheit festgelegt hat, dass ein Mann eine Frau heiratet und dass sie zusammen Kinder bekommen können. Und dass sie in ihrer Unterschiedlichkeit dieses Kind prägen. Und jedes meiner Kinder brauchte zu einer gewissen Phase mehr die Mutter und dann mal wieder mehr den Vater. Das habt ihr wahrscheinlich alle selbst auch erlebt. Ja, es gibt so Vaterjahre und Mutterjahre. Das merkt man. Das ist eine Phase, da denke ich, okay, jetzt ist mein Kind wirklich bei seiner Mutter gut aufgehoben. Und dann gab es Phasen, da hatte ich eine sehr intensive Beziehung mit meinen Kindern. Und das, was mich begeistert an diesem Buch ist, dass Gott es ja gut meint. Also Gott gibt ja gute Regeln vor. Die Tragik unserer Zeit liegt nur darin, dass es mir scheint, dass wir wirklich den Aufstand gegen Gott proben, indem wir die Zweigeschlechtigkeit leugnen durch den Gender-Wahnsinn und indem wir die Ehe abschaffen wollen und abgeschafft haben. Und jetzt dürfen wir als Christen Leuchttürme sein. Wir dürfen einfach zeigen, wie es geht in einer Umgebung, die hier wahrscheinlich noch ziemlich fromm ist. Aber bei uns in der Uckermark ist es überhaupt nicht fromm. Wir haben ein großes Kreuz aufgestellt mit ganz vielen Blechschildern und da sind alle Namen dran von jungen Leuten, die bei uns getauft wurden. Und da haben wir eine Bootsstation, da kommen Leute, leihen Boote aus. Und dann sehen die das Kreuz. Und was sagen sie zu mir, wenn sie das Kreuz sehen? Ach, sie machen Indianerfreizeiten hier. Ja, ich sag, von wegen. Und dann haben wir sofort ein ganz herzliches Gespräch an der Backe. Ich sage, ist das jetzt Ihr Ernst? Wenn Sie ein Kreuz sehen, denken Sie an Winnetou? Woran könnte man denn noch denken? Ach ja, ich habe das davon schon gelesen. Ja, wie hieß er? Jesus. Der Deutsche läuft durch die Gegend und sieht ein Kreuz und denkt an Winnetou. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Und deswegen dürfen wir auch den Leuten nicht irgendwas vorwerfen an Unkenntnis. Sie haben die Geschichte von Jesus noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich habe einen Handwerker, der kommt jeden Montag und arbeitet immer einen halben Tag bei uns. Er sagt, der ist 69. Er sagt, Klaus, du bist der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der sich so komisch hinsetzt, die Hände faltet, die Augen zumacht und mit jemand redet, der nicht da ist. Ich sage, Heiko, das ist nicht dein Ernst. Du hast noch nie einen Menschen beten sehen in deinem Leben. Mit 69. Also ich kenne keine Christen. Ich weiß auch nicht, was euch treibt oder was ihr glaubt. Ich kenne es einfach nicht. Na, ich sage, es ist ja wunderbar, dass wir uns auch kennengelernt haben. Und da konnten wir ihm die ganze Geschichte erzählen. Und er sagt, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Das kannst du aber glauben, dass das der Wahnsinn ist. Du musst doch wissen, wer du bist. Wenn du früh aufstehst und gehst zum Rasieren an den Spiegel und guckst dich an, da muss doch mal irgendwann die Frage in dir aufkommen, wer bin ich eigentlich? Bin ich eine sinnlose Anhäufung von Molekülen oder bin ich ein Geschöpf Gottes? Die zwei Möglichkeiten hast du ja nur. Ich sage, hast du da noch nie drüber nachgedacht? Nee, habe ich nie interessiert. Ich sage, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie man früh vorm Spiegel stehen kann, man kann sich nie fragen, wer ich eigentlich bin. Du weißt das schon, Alexander, aber Also ich glaube, wir sind manchmal so taub im Denken und so dumpf, dass wir durchs Leben rollen, 50, 60, 70 Jahre. Und die Leute sind so weit weg von Gott. Und wir müssen einfach wieder anfangen, Mission in Deutschland zu machen, mit den Leuten reden und ihnen dann sagen, du, es gibt hier ein Buch und wenn du daran glaubst, das funktioniert. Also wir haben es ausprobiert. Ich schließe mit einer netten Geschichte aus der Uckermark. Vor 2 Jahren kriege ich eine SMS. Sehr geehrter Herr Günschel, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben und ich möchte, dass Sie mich sofort taufen. Unterschrift kenne ich nicht. Ich gehe zu meiner Frau, ich sage, kneif mich mal, liest du das mal durch. Das gibt es ja überhaupt nicht. Habe ich zurückgeschrieben. Ich hätte gerne 4 Gespräche mit Ihnen. Und wenn ich dann den Eindruck habe, dass Sie gläubig sind, würde ich Sie taufen. Ja. Nächsten Tag stand die gute Frau bei mir auf der Matte, war genauso alt wie ich. Und als ich sie sehe, denke ich, nein, nicht die. Die stadtbekannte Esoterikerin, die also sich bei Yoga am Strand dermaßen verrenkt hat, dass ich dachte, den Knoten löst sie nicht mehr. Ich sage, was machen Sie denn hier? Sagte, Herr Günschel, ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen. Ich bin ein Leben lang auf der Suche. Das sind wir übrigens alle, wir Esoteriker. Und dann schnappe ich mir ein Buch, das stand bei mir im Schrank und es hieß Jesus, unser Schicksal. Und das habe ich gelesen und habe gesagt, das ist es. Dann habe ich gedacht, okay, das ist so eine momentane Begeisterung. Und die hat nicht locker gelassen. Und 8 Wochen später wurde sie bei uns im See getauft. Gott hat einfach ihr Herz aufgetan. Und sie konnte sich bekehren. Und ihre Tochter hat sich bekehrt. Das war nach 18 Jahren, in denen wir in der Uckermark gelebt haben, der erste Mensch, der sich bekehrt hat. Und wir haben so einen alten Bruder, der drückt sich immer so originell in der Gebetsstunde aus, der hat dann gebetet, Herr, wir haben schon gedacht, das geht überhaupt nicht mehr hier. Aber wir sind ja froh, dass du erst noch mal was gemacht hast. Und der hat so oft gebetet, Herr, gib doch mal, dass sich mal einer bekehrt hier, dass wir das mal erleben. Und dann macht Gott das. Und jetzt seit Corona rennen uns die Leute die Gemeinde ein, dass wir keine Plätze mehr haben. Es ist ganz erstaunlich. Es ist wie eine kleine Erweckung. Und ich freue mich einfach, weil ich denke, mein Glaube ist ja nicht so was Theoretisches für den Sonntag, sondern Glaube, der muss doch in meiner Ehe funktionieren, der muss doch in meiner Familie funktionieren, der muss doch bei meinen Kindern funktionieren, bei meinen Enkeln funktionieren. Der muss doch funktionieren, wenn ich mit meinem Nachbarn rede und dem sage, dass Beten was total Normales ist. Und das wünsche ich euch, dass wir so eine Leiter haben, die Erde und den Himmel miteinander verbindet und dass wir unser Leben nicht so zweigeteilt leben. Und dass wir zutiefst verstehen, dass der Walter einen Papa und eine Mama braucht und alle anderen Kinder, die hier sind. Und dass du als Vater wichtig bist für deine Kinder. Und dass deine Frau als Mutter wichtig ist für ihre Kinder. Deswegen arbeitet nicht gegeneinander, sondern miteinander und seid gesegnet. Ich habe noch 2 Bücher.